Sobald das Wort Ebola oder sowas im Raum steht, dann beginnt eine ganz ungewöhnliche Dynamik. Jetzt gar nicht mehr vielleicht unbedingt bei der Ärzteschaft, aber dann im Pflegepersonal und es ist große Unruhe. Und dann hat man das schon auf Insta gesehen. Da hat man dann Patienten noch nicht mehr gesehen. Also das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man dann halt sagt, wir machen das jetzt ganz systematisch und gucken uns die Fakten an. Das ist wichtig.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast. Mit Professor Matthias Plätz.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, den infektiologischen Klinik-Podcast. Und das ist eine ganz besondere Folge. Eine Ad-hoc-Folge sozusagen, begründet durch den aktuellen Ebola-Ausbruch in Afrika. Mein Name ist Matthias Plätz und ich begrüße unseren heutigen Gast, Frau Professor Marilyn Addo. Sie ist Internistin und Infektiologin. Sie leitet das Institut für Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung und sie ist gleichzeitig Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, zu der auch die Sonderisolierstation gehört. Und sie ist Sprecherin des Sonderforschungsbereiches der DFG für Emerging Viruses, also eine sehr kompetente Gesprächspartnerin, die das Thema sowohl von der klinischen Seite als auch von der wissenschaftlichen Seite einordnen kann. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du Zeit für uns gefunden hast, Marilyn. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Matthias.
Ja, lass uns gleich starten. Es gab ja schon verschiedene Ausbrüche in Afrika, aber irgendwie scheint der Ausbruch dieses Mal anders zu sein. Also ich habe letztens ein Nature-Paper gesehen, wo sie die Epikurven aufgezeichnet haben und bin einfach erschrocken, als ich gesehen habe, mit welcher Steilheit der Zuwachs der Fallzahlen bei diesem Ausbruch erfolgt ist. Und das ist auch einer der Gründe, weil ich glaube, hier muss irgendetwas anders sein und deswegen diese Podcast-Folge. Wie ordnest du das ein?
Ja, tatsächlich ist das schon ein unerwartetes Geschehen. Wir haben ja auch gerade in der Democratic Republic of Congo schon viele Ebola-Ausbrüche gesehen. Das ist jetzt der 17. In der Regel waren das Ausbrüche, die mit der Spezies Zaire, so wie sie früher hieß, dadurch quasi verursacht wurden. Und jetzt ist es halt ein neuer Ausbruch mit einer Spezies Bundibugyo. Spezies des Virus, die es erstmal nur zwei frühere Ausbrüche gab, in 2007 und in 2011. Und man glaubt auch, dass tatsächlich die Entdeckung dieses Ausbruchs so spät war, dass es ein Ausbruchsgeschehen zu vermelden gibt, aber wahrscheinlich waren schon wochenlang zirkulierte das Virus und das ist auch in einer besonderen Situation, die politisch schwierig ist und deswegen macht man sich große Sorgen. Also neues Virus, eine instabile Lage im Land und ein Ausbruch, der wahrscheinlich verschleppt war.
Du hast ja auch maßgeblich zur klinischen Entwicklung von Ebola-Impfstoffen beigetragen. Also viele haben wahrscheinlich mal gehört, dass es Ebola-Impfstoffe gibt, aber welchen Zulassungsstatus haben die bislang? Welche Funktion und welche Rolle haben die in den bisherigen Ausbrüchen gespielt?
Also tatsächlich gibt es zwei zugelassene Ebola-Impfstoffe. Einer wurde in 2019 zugelassen und tatsächlich im letzten sehr, sehr großen Ebola-Zaire-Ausbruch getestet. Das war 2014 bis 2016 und an dieser Entwicklung waren wir mit beteiligt. Alle zugelassenen Ebola-Impfstoffe sind Vektorimpfstoffe. Der erste zugelassene basiert auf einem abgeschwächten Virus, vesikuläre Stomatitis-Virus. Das muss man nur einmal verimpfen und in diesem Virus ist sozusagen das Glykoprotein von Zaire exprimiert, von dieser Spezies. Und das ist dann in einem auch besonderen Impfschema angewandt worden, nämlich einer Ringvakzinierung. Das heißt, man hat Ebola-Fälle identifiziert und dann um diese Fälle herum Nachbarn, Familienmitglieder geimpft und gesehen, dass dieser Impfstoff 97% wirksam ist. Und so ist er dann auch zugelassen worden. In einer Notfallzulassung und auch schon in anderen Ausbrüchen erfolgreich angewendet worden und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass man mit Zaire-Ebola-Ausbrüchen auch ganz gut umgehen kann. Der zweite Impfstoff ist ein Impfstoff, der zwei Komponenten hat. Die erste Komponente ist ein abgeschwächtes Adenovirus und die zweite Impfkomponente wird 8 Wochen später verimpft und ist ein modifizierter Vaccinia-Ankara-Virus und das verimpft man eher an Gesundheitspersonal, weil es braucht halt 2 Impfungen im Abstand von 8 Wochen und das ist natürlich im Ausbruchsgeschehen oft schwer umzusetzen.
Und wie sieht das bei diesem Ausbruch aus? Du hattest ja schon gesagt, aufgrund der lokalen Gegebenheiten, also politische Unruhen, ist es sehr schwer, den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Aber diese neue Virusvariante im Vergleich zu Zaire, kann man die Zaire-Impfstoffe hier einsetzen? Gibt es hier eine Kreuzreaktivität?
Bundibugio-Virus ist ja eine eigene Spezies im Genus der Orthoeboloviren und die sind tatsächlich relativ verschieden. Also 60% nur der genetischen Information ist bei diesen beiden Viren ähnlich. Und es gibt auch Geimpfte mit der Zaire-Variante, die sich mit Bundibugio infiziert haben. Das gibt es also auch tatsächlich schon jetzt in diesem Ausbruch. Man hat aber allerdings gesehen, dass im Tiermodell vielleicht eine ganz geringe Schutzwirkung, eine partielle Schutzwirkung bestehen könnte. Und auch gibt es Daten dazu, dass eine gewisse Kreuzreaktivität der Antikörper vielleicht vorliegt. Aber bisher ist man zurückhaltend, diesen Impfstoff einzusetzen. Diese Besprechungen und diese Verhandlungen sind aber noch andauernd.
Und wie sieht es mit den Schnelltests aus? Also es gibt ja auch sozusagen Point-of-Care-Tests, um Ebola zu detektieren. Das hilft natürlich in der Ausbruchsbekämpfung. Detektieren die auch Bundibugio oder?
Das war, glaube ich, ein großes Problem auch der initialen Entdeckung des Ausbruchs, weil nämlich diese Point-of-Care-Gene-Expert-Tests für diese Virusspezies tatsächlich nicht geeignet war. Und das hat wahrscheinlich auch insgesamt die Diagnostik verzögert. Jetzt werden Tests eingesetzt, die Bundibugio speziell auch diagnostizieren können. Aber das war am Anfang nicht so und hat auch nochmal diesen Ausbruch verkompliziert.
Und nach deiner Erfahrung mit den Ebola-Impfstoffen, was glaubst du, ist es realistisch eigentlich, dass man im Laufe dieses Ausbruchs auch einen Impfstoff entwickeln kann, der vielleicht für eine Regelungsimpfung zur Verfügung steht, die ja super Erfolge gezeigt hatten in den bisherigen Ausbrüchen?
Ja, es hat auch so ein bisschen eine tragische Komponente, weil tatsächlich das technische Know-how, das hätten wir ja schon gehabt. Es gibt tatsächlich Tierdaten, die quasi den gleichen Impfstoff, der jetzt schon zugelassen ist, auch als Bundibugio-Variante, den gibt es. Und man kann auch zeigen im Tier, dass das 100% wirksam ist im Tiermodell. Man geht davon aus, dass das auch ein sehr vielversprechender Ansatz ist für die zukünftigen Impfungen. Aber man muss jetzt mal sagen, ich hatte ja eben berichtet, der erste Ebola-Impfstoff wurde 2019 zugelassen. Was war 2019? Dann kam Covid-19 und dann musste die Welt ganz andere Impfstoffe machen. Und deswegen sind diese Impfstoffe unter anderem deswegen halt nicht priorisiert worden. Also das Know-how wäre da gewesen. Aber die Variante des Impfstoffs, die dann auf Bundibugio quasi adaptiert wird, die wird derzeit auch entwickelt. Das Problem ist, es dauert sehr lange, diesen Impfstoff herzustellen. Das sind ja Viren, die müssen produziert werden. Und man geht davon aus, dass das 7 bis 9 Monate dauert. Also wenn wir Pech haben, dann ist der Ausbruch noch immer unterwegs zu der Zeit, hoffentlich aber auch schon nicht mehr. Man wird versuchen, diese Impfstoffe zumindest in diesem Ausbruch auch zu testen. Alle Medikamente, alle Impfstoffe, die für Bundibugio jetzt entwickelt werden, die werden in klinischen Studien im Ausbruch getestet werden. Da gibt es Protokolle und die Ethikverfahren laufen. Aber ob die jetzt noch einen großen Impact haben auf diesen Ausbruch, das scheint fraglich. Es gibt andere Impfstoffansätze, die schneller hergestellt werden können. Also wir kennen ja alle seit der Pandemie mRNA-Impfstoffe. Für mRNA-Impfstoffe gibt es allerdings noch nicht gute präklinische Daten, also keine Daten aus dem Tiermodell, aber man kann sie halt in 6 bis 8 Wochen, sagen wir mal, oder 2 bis 3 Monaten herstellen. Und das ist auf jeden Fall auch auf den Weg gebracht mit einer der führenden Firmen, die mRNA-Impfstoffe herstellen, also mit Moderna. Und es gibt einen dritten Impfstoff, der priorisiert ist, der basiert auch auf einem Vektor, den wir auch aus der Covid-Zeit kennen, ChAdOx, also das Schimpansen-Erkältungsvirus. Und auch diese Impfstoffe können relativ schnell hergestellt werden. Es gibt Geldgeber, die da sich schon committed haben, tatsächlich hier Funding zur Verfügung zu stellen. Also es ist auch Public Domain, also CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, hat da Geld zur Verfügung gestellt, alle diese 3 Impfstoffe in die weitere Entwicklung zu bringen. Und das Serum Institute of India hat sich auch schon committed, quasi in die Herstellung zu gehen. Also das ist alles auf einem guten Weg, wird aber mindestens 3 Monate dauern im schnellsten Fall.
Also du hattest ja auch eingangs in diesem Statement gesagt, in 8 bis 9 Monaten, wenn der Ausbruch wahrscheinlich noch läuft, da drängt sich immer mehr die Frage auf, müssen wir damit rechnen, dass vor unserer Notaufnahme vielleicht jemand steht, der zumindest die Verdachtsdiagnose oder wo die Verdachtsdiagnose geäußert wird, das könnte sich hier um Ebola handeln. Also alle Experten haben ja eingangs in den ersten Wochen gesagt, sie halten das für sehr unwahrscheinlich. Habe ich auch gesagt, aber bislang waren die Ausbrüche ja auch relativ gut kontrolliert und hier hat man den Eindruck, ist die Kontrolle noch nicht so richtig eingetreten.
Also man beobachtet diesen Ausbruch natürlich wirklich mit großer Besorgnis, wie sich das wohl entwickeln wird, auch um der schwierigen politischen Verhältnisse dort. Man muss ja sagen, die WHO und die CDC, ECDC schätzen alle das globale Risiko für sehr gering ein. Das sehe ich auch genauso. Tatsächlich muss man auch sagen, es gab ja einen sehr, sehr großen Ebola-Ausbruch mit der Spezies Zaire in 2014 bis 16. 22.000 Infizierte. Das war wirklich ein großer Ausbruch. Und selbst da war es ja nicht so, dass viele Menschen in der Notaufnahme zu uns kamen, die tatsächlich ein Verdachtsfall waren. Also es ist schon unwahrscheinlich, auch in großen Ausbrüchen. Aber never say never. Und ich glaube, wir müssen uns in Deutschland trotzdem gut darauf vorbereiten. Wir hatten in Deutschland schon 3 Ebola-Patienten und jetzt in diesem Ausbruch ja den 4. auch in Berlin, die wir behandelt haben. Aber alle diese Patienten sind zu uns gekommen, weil entweder die WHO oder ein Land oder eine Organisation angefragt haben, könnt ihr in Deutschland diesen Patienten oder diese Patientin behandeln. Also die sind nicht im Zug oder aus dem Flugzeug gestiegen und gesagt, oh, ich fühle mich heute nicht gut. Sondern insofern ist, glaube ich, das Risiko gering. Aber wir sollte auch wenn nur einer von denen uns durch die Lappen geht, das darf halt nicht passieren.
Und hattet ihr schon mal den Fall, ich meine, Hamburg ist eine sehr große Stadt, sehr viel Reiseverkehr, dass jemand die Verdachtsdiagnose Ebola geäußert hat, weil das setzt ja gleich immer eine ganze Maschinerie in Gang. Also mein Institutsvertreter, Professor Frank Kipp, der hat damals den Lasser-Fall in Münster sozusagen gemanagt. Das war auch ein echter Lasser-Fall gewesen und von ihm habe ich da gelernt, dass selbst wenn man Blut abnimmt und schickt das ins Labor, muss unter Umständen dann die gesamte Laborstraße gesperrt werden. Also das sind schon große, große Konsequenzen, die da auftreten. Und also erstmal Frage an dich, hattet ihr schon solche Fälle? Und die zweite Frage, wie seid ihr damit umgegangen oder wie sollte man damit idealerweise umgehen, wenn einen das betrifft als Arzt? Also irgendjemand hat die Verdachtsdiagnose ausgesprochen und die steht jetzt im Raum.
Ja, also das ist sicherlich ein Szenario, auf das wir uns vorbereiten sollten und es sollte auch möglichst jeder in oder Notaufnahmen sollten wissen, an wen sie sich wenden müssen. Sie müssen nicht alle die Details wissen, wie man damit umzugehen hat. Man muss erstmal sagen, also ein Verdachtsfall wird auch ausgesprochen vom Amtsarzt. Also sagen wir mal, es kommt jetzt jemand aus der Region Ituri, hat Fieber und fühlt sich nicht wohl und da kann man natürlich sagen, Mensch, Ituri, Ebola-Ausbruch, Fieber. Und da sollte das auch schon als Differentialdiagnose bei uns registriert werden. Und dann gibt es halt ein Vorgehen in den Notaufnahmen oder wie man halt mit so einem Fall umgeht. Da würde ich gerne auf diese HCID-Diagnosen halt verweisen, also Krankheiten durch hochpathogene Erreger. Und da gibt es tatsächlich sozusagen ein Vorgehen, das auch von diesem ständigen Arbeitskreis und vom RKI erarbeitet wurde, ne, dass man halt gewisse Fragen erstmal stellen sollte in der Anamnese. Also ich glaube, Triage ist wichtig, ne, so halt Fieber, Husten, Hautausschlag, Durchfall. Und dann muss man diese Patienten erstmal isolieren und am besten auch einen Mund-Nasen-Schutz anlegen und den ungeschützten Kontakt mit dem Patienten vermeiden, ne. Also das ist erstmal wichtig. Und dann muss man die Anamnese nochmal gezielter stellen und auch fragen, was hat denn diese Person dort gemacht? Also war die jetzt nur vom Flughafen in Transit oder ist das vielleicht ein Medizinstudierender, der ein PJ gemacht hat und einen Ebola-Patienten behandelt hat? Also solche Fragen muss man sicherlich erarbeiten und dann gibt es halt ein wirkliches Vorgehen, wie man dann halt Kontakt aufnimmt zum RKI oder auch zum Gesundheitsamt, zum Gesundheitsamt, das zuständig ist. Und dann berät man und überlegt, ist das wirklich ein Fall, der tatsächlich jetzt, sagen wir mal, ein Ebola-Fall sein könnte. Und wenn es ein begründeter Verdacht ist, dann muss man den Patienten isolieren. Man soll die Zahl der Kontaktpersonen, die dann mit diesem Patienten sich abgeben, halt minimieren. Es muss angemessene Schutzkleidung getragen werden. Und da gibt es auch Details, was das heißt, angemessene Schutzkleidung. Das ist natürlich für High-Consequence-Organisms was anderes als für Grippe. Und das ist dann halt eine sofortige Meldung als Verdachtsamt an das zuständige Gesundheitsamt. Und die gehen dann auch weiter mit den Behandelnden vor und schauen, was gemacht werden muss. Also wenn es wirklich ein begründeter Verdachtsfall ist, dann heißt es, dass dieser Patient oder diese Patientin vielleicht in der Isolierstation behandelt werden muss. Und wenn nicht, dann kann man die auch wieder freigeben. Und tatsächlich hatten wir ja in Hamburg ein prominentes Beispiel, nicht mit einem Ebola-Verdacht. Tatsächlich waren diese beiden Patienten noch nicht mal Verdachtsfälle. Es wären eigentlich gar keine Verdachtsfälle gewesen, als man dann die Anamnese erhoben hat. Aber wir hatten ja einen Studierenden und seine Freundin. Die hatten halt einen Marburg-Verdacht und dann war ganz Hamburg in Aufregung. Also das ist schon, wenn sowas mal im Raum steht, dann werden viele Hebel bewegt. Und das hat dann ein bisschen gedauert, bis dieser Verdacht ausgeräumt war. Aber diese beiden Patientinnen waren dann auf der Isolierstation, bis die Diagnose, bis sie quasi freigetestet wurden.
Hm. Ja, wir haben das auch so geregelt, dass wenn der Verdacht ausgesprochen wird, der Patient eigentlich idealerweise gar nicht gesehen wird, sondern gibt es einen separaten kleinen Raum, wo der dann warten kann. Und dann wird, genau wie du gesagt hast, das Gesundheitsamt angerufen, wo ja eigentlich eine 24-Stunden-Hotline sein sollte. Und falls man da wieder erwarten niemand erreicht, kann man ja auch das nächste Starrkopfzentrum anrufen.
Ganz genau.
Und dann hatte ich in dem letzten Starrkopf-Seminar noch gelernt, dass man mit einer Frage schon viele Verdachtsfälle ausräumen kann. Und das sind wohl diese 21 Tage. Also wenn die Reiserückkehr oder der Kontakt mehr als 21 Tage zurückliegt, dann sozusagen ist es aufgrund der Inkubationszeit nicht wahrscheinlich, dass es ein begründeter Verdachtsfall ist.
Ganz genau. Und dazu habe ich eigentlich noch eine wirklich sehr süße Anekdote. Meine Freundin ist nämlich Hausärztin und die hat einen Patienten gehabt, der ist 91 und sagte, 91-jähriger Patient mit Halsschmerzen sagt zu mir, hoffentlich habe ich kein Ebola. Ich war 1975 bis 82 in Liberia stationiert. Also insofern, da kann man schon mal so Haken dran machen. Das ist wahrscheinlich kein Ebola.
Genau, also das denke ich auch, kluges Fragen, das kann viele Dinge sofort ausräumen. Aber bleiben wir mal bei der Übertragung. Wenn du kennst dich ja auch mit sozusagen den verschiedenen, ich habe es auch gelernt, eine neue Spezies, das war mir auch, oder eine separate Spezies war mir auch neu. Wie ist denn die Übertragungswahrscheinlichkeit von Bunjibucho im Vergleich zum Andes-Virus?
Ja, also es steht ja oft direkt im Raum, wenn es zu einem Ausbruch geschehen gibt, kann es die neue Pandemie sein. Also da kann man jetzt mal für Ebola schon mal sagen, nein, das Risiko ist sehr gering. Und warum ist das so? Die Übertragung von Ebola-Spezies oder Filoviren ist im Grunde genommen immer, also man hat keine Leute, die keine Symptome haben, die übertragen können. Und der erste Übersprung, das ist ja eine Zoonose, also eine Erkrankung, die aus dem Tierreservoir kommt, irgendwo wird es ein Event gegeben haben, dass jemand vielleicht infiziertes Fleisch von einem Affen gegessen hat oder Obst von einem Flughund kontaminiert wurde oder sowas in der Richtung. Aber danach gibt es Mensch-zu-Mensch-Übertragung und diese Mensch-zu-Mensch-Übertragung braucht eng Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Also die Übertragungen werden häufig halt in der Pflege von Erkrankten sozusagen mit erbrochenem oder Durchfall oder Blut von Patienten in Berührung kommen oder halt auch, also es ist auch ein ganz wichtiger Kontrollmechanismus, wenn halt jemand verstorben ist, dann ist in den Kulturen oft üblich, dass der Leichnam gewaschen wird und es gibt viel Berührung mit dem Leichnam und den Körperflüssigkeiten und dass sich da halt viele Menschen dann auch tatsächlich infizieren. Aber es wird nicht über die Luft übertragen oder es ist kein respiratorischer Erreger, es braucht engen körperlichen Kontakt oder halt wenn kontaminierte Oberflächen, also wenn natürlich irgendwo Durchfall oder Urin oder Blut auf Oberflächen ist oder man hat Laken, die schmutzig sind, dann kann natürlich auch ein Patient sich infizieren.
Du hattest schon jetzt Flughunde sozusagen angesprochen. Kennt man eigentlich das Reservoir von Bunjibucho und wie ist das im Vergleich zu den anderen Ebola-Spezies?
Also man geht davon aus, dass das auch aus den Wildtieren kommt, aber ich glaube, man hat es meines Wissens noch nicht genau identifiziert. Also analog zu anderen Ebola-Spezies denkt man, dass es halt im Tierreservoir zum Beispiel Flughunde oder halt auch infizierte Primaten sein können. Und dieses Bushmeat ist ja in Afrika durchaus eine Delikatesse oder ein häufig konsumiertes Nahrungsmittel.
Darf ich kurz unterbrechen, um Ihnen unser Consilium vorzustellen? Unter der Marke Consilium bietet Ihnen Infectofarm über diese Podcast-Reihe hinaus Publikationen und den individuellen Fragen- und Antworten-Service. Produktneutral und für Sie als Angehörige medizinischer Fachkreise völlig kostenlos. Weitere Informationen und Links finden Sie in den Shownotes. Jetzt geht es spannend weiter mit Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Jetzt würde ich gerne mal wechseln zur Pathophysiologie. Das hat mich nämlich als Student auch schon immer interessiert. Also in Jena machen wir viel Sepsisforschung und die disseminierte intravasale Koagulopathie, die erinnert ja auch so ein bisschen an hämorrhagisches Fieber. Das kennen wir bei Pneumokokken, Meningokokken. Aber die Pathophysiologie ist doch eine ganz andere. Also warum machen die viral hämorrhagischen Fieber diese Symptomatik? Ist das das Immunsystem wie bei einer DIC sozusagen, was für die Symptome ist? Oder ist das direkte Virulenz des Erregers?
Ja, man muss ja sagen, die Evidenz für diese ganzen Geschichten, also im Menschen sind die ja nicht gut untersucht, weil es ist auch was Schwieriges, was man untersuchen kann. Es gibt sicherlich viele Daten aus dem Primaten- und Tiermodell. Also Ebola gelangt ja über Schleimhäute oder Hautverletzungen, weil er durch direkten Kontakt mit infektiösen Flüssigkeiten in den Körper. Und man geht davon aus, dass es zunächst mal Makrophagen, Monozyten infiziert und auch dendritische Zellen. Und das ist dann zum Transportmittel sozusagen für das Virus durch den Körper zu kommen. Und es führt zu einer Immundysregulation, die halt durch Interferone auch einen Zytokinsturm auslösen kann. Also es ist mal so im Groben gesprochen und der wiederum kann zu Endothelschädigung und Kapillarleck führen. Und dann kann natürlich auch eine Kaskade folgen, die dann auch Gerinnungsstörungen und DIC nach sich trägt. Also diese Art von Erkrankungen heißen ja hämorrhagische Fieber und oft gehen die tatsächlich auch mit Blutungsereignissen einher, aber tatsächlich im letzten großen westafrikanischen Ausbruch gab es gar nicht so viele Blutungsereignisse und es hat dazu geführt, dass man sogar die Erkrankung umgenannt hat, nämlich nicht mehr Ebola Hemorrhagic Disease, sondern Ebola Viral Disease, weil diese hämorrhagische Komponente gar nicht so prominent war. Und oft kommt es dann zum Multiorganversagen und ich kann vielleicht auch noch aus der Erfahrung mit unseren Patienten sprechen. Also es kommt ja dann auch zum Teil zu Inflammation im Darm. Und dann gab es halt eine Translokation und dann hat der Patient tatsächlich eine gramnegative Sepsis bekommen. Also durch diese Verletzung oder diese Inflammation in der Darmschleimhaut gab es halt dann quasi eine Translokation, eine Sepsis. Und die hat man dann halt behandelt wie eine Sepsis. Da brauchte man gar keine antivirale Medikation dann dazu. Also, aber ich glaube, da gibt es auch noch viele offene Fragen tatsächlich, wie das im Menschen so, also wir haben ja nicht so viele Patienten bisher so intensiv auch untersuchen können.
Also es ist tatsächlich eher die Inflammationsreaktion, die zu dieser Symptomatik führt und nicht, dass das Virus in den Endothelzellen so massiv repliziert, dass die analytisch werden. Das ist es nicht.
Also so wie ich die Literatur lese, ist es vor allem eine Immundysregulation. Aber ich kenne jetzt auch nicht jedes präklinische Mausmodell zu diesem Thema. Da bist du vielleicht auch besser aufgestellt aus der Physiologie.
Nein, ich glaube also, wenn jemand sich damit gut auskennt, dann bist das definitiv du. Du hattest ja auch schon gesagt, ihr habt in eurer Sonderisolierstation einen Patienten behandelt. Wie war das damals sozusagen? Wie erfolgte die Ankündigung? Wie habt ihr euch vorbereitet? Und wie muss man sich das vorstellen? Also man kann ja die Körperflüssigkeiten dieses Patienten nicht auf den gleichen Laborstraßen zum Beispiel laufen lassen wie bei dem Patienten aus dem Rest des Krankenhauses. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also es war auch aufregend für mich, weil es ist ja nicht sowas, dass man in der Ausbildung sowas mittrainiert. Ich war ja gerade aus den USA gekommen und hatte wirklich eine tolle infektiologische Ausbildung bekommen, aber einen Ebola-Patienten hatte ich auch noch nicht behandelt. Und da war hier in Hamburg tatsächlich sehr viel Expertise. Diese Sonderisolierstation existiert ja schon seit vielen Jahren und die wird auch im Nicht-Ausbruchsfall jede Woche hochgefahren und auch trainiert. Also wir haben halt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die trainieren regelmäßig das Arbeiten im Schutzanzug und Notfälle, wie schalte ich den Patienten ein, aus, wie lege ich Zugänge etc. Also es ist, glaube ich, wichtig, dieses Know-how aufrechtzuerhalten. Die Ankündigung kam in dem damaligen Ausbruch über die WHO als Anfrage an das Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt hat dann ins RKI in Starkow zusammenberufen und dann wurde gefragt, welches Zentrum ist quasi einsatzbereit. Und dann hat der Herr Dr. Stefan Schmiedl, unser Oberarzt, halt Bereitschaft erklärt. Und dann hatten wir, glaube ich, noch einen Tag, ein bisschen mehr als einen Tag, vielleicht 36 Stunden, um uns darauf vorzubereiten. Also die Einheit wurde hochgefahren und auch in unserem Falle hatten wir natürlich das Glück, dass wir also nicht nur die Isolierstation haben, sondern wir haben natürlich auch in der Stadt ein BSL-4-Labor, also ein Biosafety Level 4-Labor, das diese Diagnostik tagesaktuell durchführen kann. Das ist natürlich auch nicht in allen Situationen immer so gegeben. Also Frankfurt hat Marburg, Berlin hat ein eigenes BSL-4, in denen diese Proben, die viremisch sind, auch gut bearbeitet werden können. Es gibt natürlich auch Protokolle, um Diagnostik zu machen, also dass man halt so eine Probe deaktivieren kann, um zu gucken, per PCR kann man das Virus nachweisen und danach macht man nichts mehr mit diesen Blutproben in der normalen Laborstraße. Also das ist natürlich ganz wichtig. Und tatsächlich hat das natürlich auch für das Management des Patienten damals, war das eine Besonderheit, weil in diesen Einheiten ist halt alles quasi drin. Wir hatten auch ein kleines Laborgerät und wir hatten eine Laborfrau, die das Gerät regelmäßig gewartet hat. Also wir mussten alle Blutbilder, klinische Chemie, alles in der Einheit selber machen. Und auch Blutkulturen haben wir da selber bebrütet. Also es ging aus der Einheit nichts raus, außer den diagnostischen Blutproben, also die wir ans Bernd-Nochten-Institut geschickt haben. Und das haben wir tatsächlich mit einem internationalen Carrier gemacht. Also ist jetzt keiner von uns mit dem Fahrrad mal schnell rüber, sondern da haben wir einen professionellen Carrier beauftragt, dann von Eppendorf nach St. Pauli zu fahren sozusagen. Aber das, wir haben da viel gelernt, wir hatten das auch publiziert und auch die Fälle, die außerhalb von Afrika in diesem Ausbruch behandelt wurden, da hat man sehr viel von gelernt und das ist auch publiziert, dass man das jetzt auch vielleicht vergleichen kann mit dem jetzigen Ausbruch. Also und da, daran kann man dann auch sehen, warum die Mortalität so hoch ist. Also ich hatte ja von unserem Patienten berichtet, wir haben sehr genau auch Ein- und Ausscheidungen überprüft. Der hatte 10 Liter Durchfall und 4 Liter Erbrochenes, ganz hohe Transaminasen. Und wenn man natürlich in einem Treatment-Center oder einem Behandlungszentrum in Afrika nur orale Trinkflüssigkeiten geben kann und keine intravenöse Volumensubstitution, dann kann man die nicht retten mit subjektiver Therapie. Also das fand ich schon sehr eindrücklich. Da haben wir, glaube ich, viel gelernt. Und wir konnten auch in dem Ausbruch halt so eine Dynamik oder eine Zeitschiene sehen, wie lange braucht es, dass das Virus aus dem Blut weggeht, wo bleibt es dann noch länger, im Urin war es dann zum Beispiel länger drin, wann gehen die Antikörper hoch etc. Ich glaube, das war wichtig, um auch jetzt für zukünftige Ausbrüche und jetzige Ausbrüche halt zu wissen, wann kann man die nach Hause schicken sozusagen, ne?
Und ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, wie der Fall bei euch damals ausgegangen ist und ob ihr ihn intubieren musstet. Das ist doch sicherlich eine der großen Herausforderungen, dann so einen Patienten zu intubieren, weil noch näher als beim Intubieren kann man einem Patienten nicht sein, finde ich. Wie habt ihr das gelöst? Und die nächste Frage, die mir gerade sozusagen durch den Kopf gegangen ist, musstet ihr euch dann eigentlich auch von euren Familien absondern, während ihr diesen Patienten betreut habt?
Also ich fangen wir mit der zweiten Frage an. Nein, das mussten wir nicht. Man arbeitet ja wirklich in PPE, das wir wirklich auch sehr gut trainiert hatten. Und man wird ja am Ausschleusen in Perchloressigsäure gereinigt sozusagen. Und das sind natürlich Abläufe, die man sehr, sehr gut trainieren muss. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt Sorge oder Angst, nicht nach Hause gehen zu können, weil wirklich man ganz, ganz großes Sicherheitsverfahren quasi angewendet hat. Also es hat sich keiner von uns isoliert von der Familie. Deine erste Frage zur Beatmung. Also tatsächlich das, was wahrscheinlich den nächsten Kontakt bei uns ausgelöst hat, war, dass er tatsächlich der Patient einen zentralen Zugang gelegt bekommen hat. Das ist ja auch ganz schön nah so am Körper dran. Aber er hatte tatsächlich einen Volumen-Overload und hatte dann die maximale non-invasive Beatmung. Also das hätte nicht mehr viele Tage so gut gehen können. Er hat dann die Kurve bekommen. Wir haben ihn non-invasiv beatmet. Und da haben sehr, sehr eng mit den Intensivmedizinern zusammengearbeitet. Also zu diesem Team, das auf unserer Isolierstation und auch in Berlin ja jetzt diesmal diese Patienten betreut, gehört zu einem die internistischen Assistenten und Oberärzte und Fachärzte, die intensivmedizinischen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben speziell trainierte Pflege für die, die da ausgebildet sind. Und es gibt Koordinatoren, die zur Maintenance dieser Einheit auch freigestellt sind sozusagen. Und dann haben wir noch ganz viele Kollegen der Bundeswehr, die halt auch für diesen Einsatz trainiert sind. Und ohne diese personelle Ausstattung hätte man das auch nicht über diese vielen Wochen so durchhalten können, weil es müssen ja immer mindestens 2 in der Einheit sein. Also meistens eine Pflegekraft, eine ärztliche Kraft, dann 2 im Koordinationszentrum, die von außen gucken, dass alles läuft. Und dann gibt es noch ein Team, das sich bereithält, falls halt irgendjemand da kollabiert oder ausgetauscht werden muss. Und damals durften wir noch 4 Stunden im Anzug arbeiten, jetzt sind es nur noch 3 Stunden. Das heißt, in einem 24-Stunden-Rhythmus wird viel Personal ausgetauscht. Das ist natürlich total ressourcenintensiv. Insofern war es toll, dass wir so ein großes Team hatten, das diese Situation bespielen konnte.
Das ist schon ein enormer logistischer Aufwand. Aber ich glaube, das ging ja auch gut aus damals, hattest du ja auch gesagt. Und du hattest auch gesagt, das hatte ich auch gelesen, dass man allein durch die supportive Therapie die Letalität wahnsinnig reduzieren kann. Also durch parenterale Volumensubstitution zum Beispiel, die nicht möglich ist etc. Aber jetzt gibt es ja auch, zumindest ist das gerade bei den Patienten, der in der Charité behandelt wurde, spezielle antivirale Substanzen. Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben?
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen kurz unsere Lernplattform Wissen wirkt vorstellen. Hier finden Sie Publikationen wie hochwertige Themenhefte und Fragen- und Antwortenhefte, Videos, Podcast-Folgen und Sie können die dazugehörigen CME-Module direkt bearbeiten. Laden Sie die App Wissen wirkt für Android und Apple auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder besuchen Sie die Website www.wissenwirkt.com für weitere Informationen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen eine interessante Fortsetzung der Podcast-Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Ja, es gibt ja auch so internationale Gremien, die jetzt halt Empfehlungen aussprechen, wie man in diesem Ausbruch mit antiviralen Medikamenten umgeht. Also für die Spezies Ortho-Ebola-Virus Zaire, das für Zaire, gibt es ja monoklonale Antikörper, die zugelassen sind und auch sehr gut wirksam sind. Die sind aber nicht wirksam für Bundibugio. Da hat man, glaube ich, die Kreuzreaktivität schon getestet. Es gibt für die Behandlung momentan drei Substanzen, die quasi experimentell getestet werden. Also alle Medikamente und Impfstoffe werden schon in klinischen Phasen Studien getestet, damit wir wirklich auch Evidenz bekommen, ob sie denn tatsächlich auch wirken. Zum einen sind das monoklonale Antikörper. Der eine heißt MBP-134 und der zweite Maftivimab. Das sind Antibody-Cocktails. Und dann wird auch die Substanz Remdesivir eingesetzt. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil die ja ursprünglich für Ebola Zaire getestet wurde, dann im Vergleich zu den Antikörpern schlechter abgeschnitten hatte. Dann wurde sie in der Covid-Zeit in Covid eingesetzt und jetzt geht sie wieder zurück zu Ebola. Aber das war natürlich toll, weil für diese Substanz gibt es natürlich wahnsinnig viele Sicherheitsdaten. Die gibt es schon sozusagen verfügbar in Clinical Grade Material. Da kann man sofort loslegen. Und der Patient hat ja beides auch bekommen, einen monoklonalen und Remdesivir, der Berliner Patient, der jetzt geheilt entlassen wurde.
Und wie sieht es eigentlich, also Remdesivir habe ich mir immer so gemerkt, ist eigentlich so ein Breitspektrum-Virustatikum gegen RNA-Viren, aber auch Ribavirin ist ja relativ breit. Wie sieht es eigentlich damit aus?
Ribavirin. Bei Ribavirin weiß ja keiner so richtig, wie es funktioniert und trotzdem wird es so häufig eingesetzt. Und es hat natürlich auch Drawback, weil es ja so Toxizitäten hat, gerade in Afrika, weil es ja diesen Impact auf Reproduktion hat. Also da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Das wird derzeit nicht diskutiert. Was aber erfreulich ist, ist, dass wir jetzt auch quasi eine Substanz haben, die wir in der Postexpositionsprophylaxe, also bei Leuten, die halt Kontakt zu einem Ebola-Patienten hatten, vielleicht einsetzen können oder die jetzt eingesetzt wird in klinischen Studien. Und die nennt sich Obeldesivir und ist ein oral verfügbares antivirales Medikament, das eigentlich so ein bisschen eine ähnliche, vielleicht ist es sogar das orale Derivat von Remdesivir. Aber das ist natürlich erfreulich, dass man jetzt da zumindest was in der Hand hat, weil die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, sind über 5000 Kontakte, die momentan in der Nachverfolgung sind. Und wenn man in einem Teil von denen zumindest eine Prophylaxe, eine Postexpositionsprophylaxe anbieten kann, dann haben wir vielleicht da auch die Chance, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf den Verlauf des Ausbruchs.
Und du hast gesagt, du hast dir die Zahlen angeguckt. Gibt es da schon eine richtige Studie, was die Effektivität angeht von dieser Postexpositionsprophylaxe?
Nein, wenn es schon begonnen hat, dann hat es gerade erst begonnen. Also wir sind ja noch nicht so weit im Ausbruch. Also als wir die große WHO-Consultation hatten, da war der Status, dass die Protokolle, die Studienprotokolle eingereicht waren und dass die Substanz verfügbar ist. Entweder hat es gerade vor kurzem erst angefangen oder es wird jetzt erst begonnen. Also da gibt es noch keine Wirksamkeitsdaten zu.
Wir werden das auch so machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie merken, das ist so ein aktueller Podcast dieses Mal, dass wir einige Daten, die wir diskutiert haben, noch gar nicht als PubMed-Eintrag zur Verfügung haben. Wir verlinken dann in den Shownotes die entsprechenden Links zur WHO oder zum RKI, wo Sie das auch nochmal nachlesen können. Also das hört sich ja schon etwas entspannender an, als ich das am Anfang sozusagen gedacht hatte, weil diese Epikurve, die ich in Nature gesehen habe, die so extrem steil hochging, also die fand ich schon besorgniserregend im Vergleich zu den anderen Ausbrüchen. Aber selbst wenn wir noch keine Impfung haben, haben wir doch zumindest eine Postexpositionsprophylaxe und das wäre ja das erste Mal, wenn ich das richtig verstehe, dass in einem Ausbruch eine solche Postexpositionsprophylaxe eingesetzt wird.
Genau, weil bisher gab es keine Substanzen, die wir so einsetzen konnten. Theoretisch ist der zugelassene Ebola-Impfstoff, den kann man auch in der Postexposition einsetzen. Ich glaube aber, der ist im Ausbruch nicht so eingesetzt worden, sondern hat dann die Impfdosen als Ringvaktionierung verabreicht. Aber es mag da auch Studien gegeben haben zu. Also es gibt Signale, dass er auch in der Postexposition Prophylaxe wirksam ist für Ebola-Zaire sozusagen. Und wenn das in Deutschland passieren würde und sich jemand zum Beispiel einen Laborunfall hätte, würde der wahrscheinlich oder der oder die auch diesen Impfstoff bekommen in der Postexpositionsprophylaxe.
Kurze Frage, bist du eigentlich geimpft?
Nein, bin ich nicht tatsächlich.
Ach stimmt, du darfst dich.
Ich durfte damals nicht, genau.
Man darf sich als Beteiligter an einer Studie aus ethischen Gründen ja nicht selbst impfen. Das habe ich auch mehrfach gelernt. Habe ich nie so richtig verstanden, aber es gibt sozusagen die Regel, dass das nicht möglich ist. Aber du kennst bestimmt viele Geimpfte.
Ich kenne viele Geimpfte und ich würde mich auch gerne impfen lassen. Jetzt ist es natürlich eher ein Verfügbarkeitsproblem, weil natürlich diese Impfstoffdosen priorisiert werden für Menschen, die in den Ausbruch gehen oder im BSL-4-Labor arbeiten. Also insofern habe ich das leider noch nicht geschafft, aber das ist auch irgendwie interessant, weil in Deutschland ist es ja so gehandhabt, also PI kann nicht an seinen eigenen Studien teilnehmen, aber in Afrika ist es so, da muss der PI quasi als erster zeigen, guck mal, ich nehme das auch. Ne? Also das ist auch kulturell sehr unterschiedlich.
Spannend. Vielleicht ein bisschen unvorbereitet, aber virale hämorrhagische Fieber, Ebola ist sicherlich der Prototyp, gibt aber noch andere. Und wie schätzt du das ein jetzt mit Klimawandel, mit sozusagen Ausbreitung von Vektoren? Es geht ja nicht nur um die asiatische Tigermücke, es gibt ja auch noch diese eine Riesenzecke sozusagen, die sich auch in Deutschland ausbreitet. Hatte ich sogar mal gelesen, die ihren Opfern oder wo sie sozusagen die Blutmahlzeit nehmen möchte, teilweise über bis zu 100 Meter hinterherläuft. Natürlich sehr langsam, aber kann sie dann auch sozusagen einholen und die können ja auch noch andere Erreger übertragen. Wie schätzt du das für die Zukunft ein, für uns in Deutschland, viralhämorrhagische Fieber? Ist das etwas, was man als Infektiologe an der Uniklinik im Laufe seines Berufslebens zu sehen bekommt oder nicht?
Du sprichst ja so ein bisschen auf das Krim-Kongo hämorrhagische Fieber an, das von dieser Zecke übertragen wird. Das finde ich auch faszinierend. Und tatsächlich, das ist ja so ein klassisches One-Health-Phänomen, weil wir ja auch zum Beispiel in Spanien schon Fälle hatten. Und man glaubt ja, dass diese Zecken dann nach Spanien gekommen sind mit Zugvögeln aus Afrika. Und da gab es ja dann tatsächlich auch eine relativ hohe Anzahl von Zecken in Spanien, die in gewissen Gebieten infiziert waren. Und es gab halt auch Fälle dort. Ne? Das sind noch vereinzelte Fälle gewesen und jetzt war es gerade wieder ein bisschen stiller. Aber die Zecke breitet sich aus und wir sehen ja auch, wenn mückenübertragende Erkrankungen, wenn die Mückenpopulation sich ausbreitet und die klimatischen Verhältnisse sich so ändern, dass es dann auch zu autochthonen Übertragungen kommen kann. Also Krim-Kongo habe ich schon auch im Blick, weil es ist gar nicht so weit weg auch. Also im Balkan gibt es ja doch häufiger auch mal Fälle, weil da im Rahmen von so religiösen Schlachtungen es halt zu Übertragungen kommen kann. Also im Kosovo oder so. Also ich glaube, das sind schon Sachen, die wir vielleicht jetzt nicht regelmäßig sehen. Aber wenn wir jetzt über Dekaden uns das anschauen, ist es durchaus möglich, dass es da auch zu Verschiebungen kommt. Und insgesamt sollte man dafür sorgen, dass wir hier gut schulen und trainieren, keine Paranoia auslösen. Also, weil ich glaube, diese Fälle sind immer noch sehr vereinzelt. Aber du hattest eben auch die mückenübertragenen Erkrankungen, Arboviren oder Arbivirosen angesprochen. Wir haben West-Nil-Fieber in und um Berlin herum, Chikungunya in Frankreich. Also ich glaube schon, dass wir auch im Studium, und das machen wir in Hamburg hier, weil es ja auch eine unserer Spezialitäten ist, so vom infektiologischen Fokus, dass wir das auch sehr viel in die medizinische Ausbildung schon mit einbringen. Ich glaube schon, dass wir da aufklären sollten und informieren, sodass halt man auch so einen gewissen Level of Suspicion hat, wenn vielleicht ein Patient oder eine Patientin kommt mit der richtigen Symptomkonstellation.
Ich glaube, Symptomkonstellation ist nochmal ein gutes Stichwort, weil was man natürlich nicht vergessen darf, das war mir auch bei dem Starkopf-Seminar nochmal wichtig, es gibt natürlich auch die Differentialdiagnose Malaria und die ist ja auch hochzeitkritisch und es wäre natürlich sehr schlecht für einen Patienten, wenn alle irgendwie auf Ebola fokussieren und vielleicht ihn jetzt erstmal warten lassen und isolieren und das Ganze abklären und es vergeht wertvolle Zeit vielleicht für jemanden, der einen akuten Malaria-Schub hat, wenn er aus diesen Gebieten kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also Malaria ist ja wirklich eine der wichtigsten Differentialdiagnosen hier und man sollte möglichst schnell zu einer Diagnostik kommen, no matter what. weil das sicherlich gar nicht so selten ist. Wir haben das tatsächlich auch in der Covid-Zeit gesehen. Dann, wenn dann Reisende aus Afrika wiederkamen mit Fieber, dann wurden die in ihren Hausarztpraxen nicht gesehen, weil die gesagt haben, ja, sie haben bestimmt Covid. Und dann haben wir auch zu Publizierten gesagt, Leute, ihr müsst euch die Leute angucken und zumindest Malaria ausschließen, weil genau das kann halt passieren. Und also wenn man keine Diagnostik, also ich sag mal, wenn man gar keine Diagnostik machen könnte, dann wäre es wahrscheinlich sogar, könnte man fast überlegen, ob man empirisch anbehandelt. Aber das muss man dann im Einzelfall, man kann ja eigentlich eine ganz gute Schnelldiagnostik machen. Man muss dem Patienten ja irgendwie auch Blut abnehmen für die andere Diagnostik. Aber das muss auf jeden Fall dabei sein, weil natürlich die Symptome sehr ähnlich sind. Also die Patienten präsentieren sich mit Unwohlsein, Kopfschmerzen, Fieber und sehr unspezifischen Symptomen. Und die passen zu vielen Erkrankungen und halt als eine der wichtigsten Differentialdiagnosen tatsächlich Malaria aus diesem Gebiet.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, das werden wir in den Shownotes nochmal machen, dass wir die Telefonnummern auch verlinken, sozusagen zu den Starkopfzentren. Da gibt es ja auch einen 24/7 Rufbereitschaft, so wie ich das verstanden habe. Also
ganz genau. Und wir können den Link zu diesem Portal, wo dieser Algorithmus aufgezeigt ist, also den finde ich wirklich sehr gut, weil den gibt es einmal für Fieber nach Reise, aber auch halt für die einzelnen Erkrankungen. Da ist ein ganz toller Pfad Ebola und dann welche Fragen stellen, welche Diagnostik, wie viel Abstand halten von dem Patienten, wenn es einen Verdachtsfall gibt und was für eine Schutzausrüstung brauche ich. Also das lohnt sich vielleicht auch mal, das einfach durchzuklicken, weil wir jetzt gerade im Ausbruch sind und weil wir auch in Deutschland gerade einen Ebola-Patienten hatten. Das ist wirklich sehr hilfreich, finde ich.
Ja, damit kommen wir schon zum Ende unseres Podcastes. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben über den aktuellen Bunjibuchyo, jetzt geht es schon ein bisschen besser von der Zunge sozusagen, Ausbruch gesprochen, der anders ist. Es ist nicht ein anderer Virustyp, es ist eigentlich eine andere Virusspezies. Und es gibt bislang noch keinen Impfstoff. Und aufgrund, weil er auch durch die Tests nicht so gut detektiert wurde, habe ich gelernt von dir, ist der Ausbruch recht spät detektiert worden, ist halt schon eine Weile gelaufen und erschwerend kommen die politischen Unruhen hinzu diesmal, die halt eine Ausbruchskontrolle sehr schwierig machen. Deswegen haben wir diese sehr steile Epikurve, die in Nature publiziert war. Und wir hatten über Pathophysiologie gesprochen. Ich habe auch gelernt, dass es auch bei den viralen hämorrhagischen Fiebern am Ende des Tages eigentlich eine inflammatorische Fehlregulation ist, wie bei der DIC, also wie das Organversagen bei Sepsis auch. Das ist nicht sozusagen das Auflösen des Endothels. Da habe ich eine Wissenslücke für mich geschlossen oder ein Missverständnis ausgeräumt. Vielen Dank dafür. Und was sozusagen auch ein Silberstreif am Horizont ist, spezifische antivirale Therapie. Du hattest monoklonale Antikörper genannt, Remdesivir genannt und wahrscheinlich auch eine oral verfügbare Variante, das Opeldesivir, das als Postexpositionsprophylaxe das erste Mal in einem solchen Ausbruch eingesetzt wird. Und wir hatten über die STARCOP-Struktur gesprochen. Also es gibt Zentren, die sich auf diese Patienten spezialisiert haben und die sollte man, das ist glaube ich das Allerwichtigste für den Praktiker, der uns zuhört, bei einem Verdacht, also erstmal ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, mit wenigen Fragen kann man für sich den Verdacht erhärten oder schon ausräumen. Ich habe mir für mich immer diese 21 Tage gemerkt, sozusagen alles, was länger her ist, spielt keine Rolle. Und dann sollte man sich beim Gesundheitsamt melden und wenn man da niemanden erreicht, kann man auch die Starkopfzentren anrufen und wie gesagt, deren Nummer werden wir verlinken. So, hast du aus deiner Sicht noch etwas, was ich nicht angesprochen habe, was dir ganz wichtig ist oder von den Schwerpunkten her aus deiner Sicht, was die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen sollten?
Also ich glaube, was wir ja gesehen haben damals im großen Westafrika-Ausbruch oder auch bei Covid, dass halt relativ schnell, auch gerade weil wir jetzt aus einer Pandemie kommen, man vielleicht ein bisschen in Panik verfällt, oje, was passiert jetzt? Ich glaube, es ist wichtig, dass man Ruhe behält. Das ist das Risiko für Deutschland und Europa ist sehr gering. Es ist gut, wenn wir uns informieren und informiert sind. Erstmal, was gibt es für Ausbruchsgeschehen? Also wir hatten jetzt Hantavirus, wir hatten jetzt Ebola, dass man da sich informiert und wir sollten noch verlinken, wo man sich da gut informieren kann. Aber dass man im Grunde genommen halt jetzt auch, wenn jetzt jemand aus Ituri kommt oder aus Afrika, es ist ja auch interessant, dass einige Patienten mit der Geografie nicht so ganz zurechtkommen. Also dann hatten wir Patienten, die gesagt haben, wir kommen aus der Dominikanischen Republik, haben wir Ebola. Und so, nein, das ist ganz woanders. Dass man erstmal einmal tief durchatmet und dann versucht, gute Daten zu erheben und eine gute Anamnese zu erheben. In 99% der Fälle wird man das wahrscheinlich ausschließen können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da die Ruhe behält und die Übersicht und sich dann halt an die relevanten Quellen und Instanzen wendet. Das wäre, glaube ich, so mein Fazit.
Das finde ich ist ein sehr salomonisches Spruchwort. Als erstes sozusagen Ruhe bewahren, nachsehen und sozusagen überlegt handeln und auch das Risiko im Hinterkopf behalten, das eben wirklich nur so sehr, sehr gering ist, dass man tatsächlich einen solchen Patienten vor sich hat.
Und ich sage das tatsächlich, weil sobald das Wort Ebola oder sowas im Raum steht, dann beginnt eine ganz ungewöhnliche Dynamik. Jetzt gar nicht mehr vielleicht unbedingt bei der Ärzteschaft oder aber dann im Pflegepersonal und es ist große Unruhe und dann hat man das schon auf Insta gesehen. Da hat man dann Patienten noch nicht mehr gesehen. Also das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man dann halt sagt, wir machen das jetzt ganz systematisch und gucken uns die Fakten an. Das ist wichtig.
Kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten tatsächlich mal einen Notarzt, der einen Patienten sozusagen aus einer Erstaufnahmestation mit Fieber in unsere Notaufnahme gebracht hat und schrieb auf den Einweisungsschein Malaria, DD, Ebola und ist dann wieder gefahren. Und da war die Aufregung sehr, sehr groß. Genau.
Genau das meine ich nämlich. Und ich glaube, dadurch, dass halt Leute das auch jetzt sehr sensibilisiert sind auf Social Media und aber mit gefährlichem Halbwissen, dann stehst du auf einmal im Raum und dann ist eine Kaskade losgetreten, auch in der Institution, die man kaum noch stoppen kann. Und da muss man, glaube ich, mit Besonnenheit entgegenwirken.
Und da hast du heute auf jeden Fall dazu beigetragen, gefährliches Halbwissen abzubauen. Vielen, vielen lieben Dank, Merlin.
Ganz gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich habe auch viel gelernt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns treu. Sie bekommen auch CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback und über Vorschläge zu Themen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten. Und wir drücken Ihnen eigentlich auch die Daumen, dass nie ein Ebola-Patient dabei sein wird.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectofarm.